SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Es ist zwar noch früh am Morgen, aber vielleicht sitzen Sie ja schon vor Ihrem Adventskranz und zünden die zweite Kerze an. Falls Sie den nicht selbst gebastelt, sondern gekauft haben, könnte er aus einem kleinen türkischen Dorf stammen. Dort fertigen die Bewohnerinnen jedes Jahr mehr als 500.000 Adventskränze an und verschicken sie nach Deutschland und in die Niederlande. Wie es dazu kam, hat SWR-Korrespondentin Karin Senz vor Ort erfahren.
Aische, eine Frau mit buntem Kopftuch und Mundschutz, steht im Garten. Ihre Finger gleiten durch einen Strauch mit knallrotem, runden Gemüse dran. Das sind kleine Auberginen. Das sind Zierfrüchte, die haben kleine Stacheln. Auf dem Feld haben wir 4-5 Hektar davon angebaut. Alles, was sie für ihre Adventskränze brauchen, wächst hier im und um das Dorf Koca Alilea in den Bergen hinter Antalya. Angefangen hat alles vor etwa 20 Jahren, erzählt Adnan Aksoy, der sich um die Logistik kümmert. Eine deutsche Frau hat vor Jahren jemandem im Dorf gezeigt, wie das mit den Kränzen geht. Sie ist hier vorbeigekommen und hat gesehen, was bei uns alles wächst. Sie hat eine Firma gegründet und dann ging's los. Die Dorfleute, die die Sachen geliefert haben, haben mitgemacht und irgendwann haben wir das übernommen. Die Deutsche ist schon lange wieder weg. Das Geschäft mit den Kränzen ist geblieben und gewachsen. In den Parks und Dorfhäusern basteln die Frauen jedes Jahr Kränze. Inzwischen verlassen 600.000 Kränze pro Jahr das kleine Bergdorf mit seinen gerade mal 1.600 Einwohnern. Für die Frauen im Dorf bedeutet das viel Arbeit, aber auch Einkommen, mit dem sie ziemlich zufrieden sind. Ich arbeite noch woanders. Wenn ich abends heimkomme, mache ich noch so viele Kränze wie möglich. Das ist ein zusätzliches Einkommen. Und damit kaufe ich mir, was ich will. Müseyen hat vorher nicht gearbeitet. Ihr Mann wollte das erst nicht, erinnert sie sich. Sie hat nur die Grundschule abgeschlossen. Durch den Job hat sich einiges für sie verändert. Ich habe mehr Selbstbewusstsein. Ich steuere was zum Einkommen bei und ich muss nicht darauf warten, Geld von meinem Mann zu kriegen. Ich verdiene selbst was.
Alle warten darauf, dass es endlich losgeht mit der Corona-Impfung. Auch die Menschen in ärmeren Ländern. Wenn es wirklich gerecht zugehen sollte, müssten erstmal alle Menschen mit erhöhtem Risiko, medizinisches Personal und systemrelevante Berufsgruppen auf der ganzen Welt geimpft werden, bevor in Europa die breite Bevölkerung drankommt. Aber wären hier alle damit einverstanden? Oder stößt der Gerechtigkeitswunsch da an Grenzen? Lena Bartke hat sich in Trier umgehört.
Wir leben hier im Wohlstandsland. Wir haben Medizin, können uns helfen und die nicht.
Sollte von der EU aus geregelt werden. Und das gilt auch für die Welt. Da müsste die UNO eingeschaltet werden. Das gibt ein Problem. Ich bin mir sicher, das gibt ein Problem.
Also wenn es gehen würde, würde ich sagen, für die ärmeren Länder auf jeden Fall zuerst. Weil denen wird es schlechter gehen als definitiv uns.
Das läuft wie mit den Tests. Bei uns kostet ein Test 60 Euro. Deswegen will den ja auch keiner zahlen. In Brasilien kostet er 5,90 Euro. In Nigeria kostet er 3 Euro. Für einen normalen Nigerianer ist auch das zu viel. Aber wir finanzieren deren Tests. So muss das mit den Impfstoffen auch laufen.
Also ehrlich gesagt habe ich gar keine Ahnung. Ich bin da total unaufgeklärt. Ich habe jetzt in der letzten Zeit die Medien gar nicht so verfolgt, weil mir das Thema so auf die Nerven gegangen ist. Also es ist noch ein bisschen surreal. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wie das überhaupt generell gestemmt werden soll.
Ja, da gibt es sicherlich einen Verteilungsschlüssel. Nicht? Natürlich die reichen Länder sind sicherlich im Vorteil, die können es bezahlen. Aber ich glaube natürlich auch, dass viele Personen sich nicht gerade in der ersten Welle impfen lassen wollen, sondern sich mal erst zurückhalten und mal erst abwachen. Und ich glaube, das wird gar nicht so dieser Run werden hier in Deutschland.
Wenn das irgendwie umsetzbar wird, wäre natürlich dafür, dass die ärmeren Länder auf gar keinen Fall den Nachteil bekommen.
Kerzen, Geschenke, gehaltvolle Speisen. Nein, es geht noch nicht um Weihnachten, sondern um Chanukka, das jüdische Lichterfest. Es beginnt nächsten Donnerstag und dauert 8 Tage. Wichtig dabei ist nicht nur der 8-armige Kerzenleuchter, sondern auch das Olivenöl. Warum, weiß Leonore Kratz.
Das jüdische Lichterfest Chanukka und Weihnachten haben einiges gemeinsam. Auch Chanukka fällt in der Regel in den Dezember. Kerzen spielen eine zentrale Rolle und Kinder bekommen Geschenke. Chanukka geht nicht auf die Bibel zurück, sondern auf ein historisches Ereignis. Die Wiedereinweihung des zweiten Jerusalemer Tempels im Jahr 164 vor Christus. Mit diesem feierlichen Akt setzten die Juden den offiziellen Schlusspunkt unter die verhasste Herrschaft der Griechen in Israel. Israel. Einer kleinen Gruppe frommer Juden war es gelungen, die Griechen aus dem Land zu vertreiben und den Tempel zu befreien. Nun durften die Juden ihre Religion wieder ungehindert ausüben. Sie mussten nicht länger die Götter der Griechen anbeten und konnten den Zeus-Altar aus dem Tempel entfernen. Um Chanukka rankt sich eine wundersame Geschichte. Als der Tempel nach der Vertreibung der Griechen gereinigt wurde, fanden die Juden dort nur einen einzigen Krug Olivenöl, das die Griechen nicht verunreinigt hatten. Normalerweise hätte das Öl gerade gereicht, um den Tempel einen Tag lang zu erleuchten. Aber wie durch ein Wunder brannte das Licht volle 8 Tage, so lange bis neues Öl gemäß den rituellen Reinheitsvorschriften hergestellt und geweiht werden konnte. Aus diesem Grund wird Chanukka 8 Tage lang gefeiert. Das jüdische Lichterfest ist ein fröhliches Fest. Jüdische Familien versammeln sich jeweils am frühen Abend und zünden am Chanukka-Leuchter immer eine Kerze mehr an. Nach 8 Tagen brennen dann alle 8 Kerzen. Statt Kerzen verwenden manche auch Olivenöl, so wie im ehemaligen Jerusalemer Tempel. In manchen deutschen Städten werden zu Chanukka an öffentlichen Plätzen große 8-armige Chanukka-Leuchter entzündet. In diesem Jahr läuft es wegen der Corona-Pandemie und der eingeschränkten erlaubten Kontakte alles etwas anders. Doch eins bleibt wohl immer gleich: Kinder bekommen zu Chanukka Süßigkeiten und Geschenke. Auf den Tisch kommen in Öl gebackene Speisen wie Kartoffelpuffer oder Krapfen.
Ein Teller geschmelzte Maultaschen, ein kurzer Plausch, zwischendurch singt der Jugendchor. Und zum Schluss geben Pfarrerin oder Pfarrer noch den Segen. So läuft Vesperkirche normalerweise ab. Doch in dieser Saison ist alles anders. Frank Polivke war beim Saisonauftakt der Vesperkirchen in Bopfingen im Ostalbkreis.
Danke. Schön.
Eine Tüte gebrannte Mandeln, hübsch verpackt mit Schleifchen. Jeder Gottesdienstbesucher darf sich eine aus dem Korb nehmen. Keine warme Mahlzeit wie sonst, aber immerhin, es gibt etwas. Auch der Eröffnungsgottesdienst der Bopfinger Vesperkirche ist anders als sonst. Singen ist tabu und es dürfen gerade mal um die 50 Besucher in die evangelische St. Blasiuskirche. Eberhard Löcklin vom Vorbereitungsteam findet das einerseits schade, kann der Sache aber auch Positives abgewinnen.
Es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir das Jahr überhaupt machen können und uns Mühe gegeben haben, trotzdem den Menschen was zu bringen.
Von den 34 Vesperkirchen in Baden-Württemberg finden nach aktuellem Stand 25 statt, mit unterschiedlichen Konzepten. Die Stuttgarter Leonhardskirche, die Ursprungsvesperkirche, wird ab Mitte Januar Essen to go anbieten, eine Tüte zum Mitnehmen. Zeit für Begegnung wird es in Stuttgart auch unter Corona geben, auch Beratung, aber keine Angebote wie Haare schneiden oder ärztliche Betreuung. In Rheinland-Pfalz gibt es, verglichen mit Baden-Württemberg, nur ein kleines Angebot. In Ludwigshafen eine spezielle Kindervesperkirche, ansonsten Essensangebote wie die Suppenküche ebenfalls in Ludwigshafen oder den Lichtblick in Neustadt an der Weinstraße. Im ostwürttembergischen Bopfingen gibt es die Vesperkirche seit 11 Jahren. Auch in Corona-Zeiten wird immerhin eine kurze tägliche Andacht angeboten. Das ist Pfarrerin Caroline Braun wichtig.
Damit sollen sich die Leute schon mal begegnen können in der Kirche, wo Begegnung mit Abstand und allen Regelungen möglich ist. Und sie sollen was mit nach Hause nehmen dürfen.
Zusätzlich zu gebrannten Mandeln oder Lebkuchen bekommen die Vesperkirchenbesucher geistige Nahrung mit auf den Weg. Den Andachttext des jeweiligen Tages. Hildegard Fink kommt seit der Gründung jedes Jahr her. Mit der abgespeckten Variante kann die Seniorin gut leben.
Es ist gewöhnungsbedürftig, es macht auch nachdenklich. Dennoch bin ich positiv eingestellt, weil ich sage, wir haben doch schon schlechtere Zeiten mitgemacht. Wir waren doch auch das meistern.
Weihnachtsmänner auf der Straße und in jedem Kaufhaus. Im Dezember begegnen uns die rot gewandeten Gestalten überall. Auch in diesem Jahr sind sie unterwegs. Allerdings haben sie weniger zu tun. Selbst in den Vereinigten Staaten, wo sie noch weitaus stärker angehimmelt werden als bei uns. Jule Keppel hat das in Washington beobachtet.
Die beste Nachricht gleich mal vorneweg.
We are very happy to report, Santa will be spreading holiday joy and not the virus this Christmas.
Der Weihnachtsmann wird in diesem Jahr ausschließlich Freude verbreiten, aber nicht das Virus. Mit einem Augenzwinkern hatte der bekannteste US-Virologe Anthony Fauci Entwarnung gegeben. Die Meldung verbreitete sich im Nu. Der dicke Mann in Rot ist immun gegen Covid-19. Neben all seinen guten Eigenschaften hat er eine gute angeborene Immunität. Schön für ihn und alle Kinder. Doch seine ständigen Vertreter, die Weihnachtsmänner in den Shopping-Malls, haben keinen natürlichen Schutzschild. Beim Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann ist Kuscheln in diesem Jahr streng verboten. Stattdessen steht das Kind vor einer Plexiglasscheibe, dahinter der Weihnachtsmann. Im Einkaufszentrum in Maryland hört der dunkelhäutige Santa gerade Sprachnachrichten vom Handy ab. Ein Foto gibt es erst nach einer Online-Reservierung. Er hat nichts zu tun.
Hi, Santa.
Der dreijährige Jamari mit federweichem Lockenkopf winkt dem Weihnachtsmann aus der Ferne. Dass ihr Sohn nicht auf dem Schoß sitzen darf, bricht Mama Tiana fast das Herz.
Oh, that sucks. Oh.
Es nervt, sagt die 23-Jährige und schaut mitleidig auf den gelangweilten Weihnachtsmann. Neben ihm steht ein Ventilator, um die Atemflugkörperchen wegzupusten. Die Elfen haben Desinfektionsmittel im Anschlag.
It's not the same. I probably wouldn't. It's sad, but hopefully next year things will be better.
Das ist nicht das Gleiche, findet die Mutter. Deshalb gibt es in diesem Jahr kein Foto. An anderer Stelle läuft das Geschäft hingegen fantastisch. Die Kunden wollen es größer und strahlender in diesem Jahr, erzählt Kevin Young auf CNBC. Er arbeitet für einen Dekorationsservice. 2019 hat die Firma landesweit 4000 Häuser mit Lichtern zugetackert. In diesem Jahr werden es doppelt so viele. Mindestens. Kaum zu übertreffen ist allerdings der Glitzerrausch im Weißen Haus mit 3200 Lichterketten und 62 Weihnachtsbäumen. Die Amerikaner sind bereit für das Fest der Liebe und sie geben sich jetzt schon musikalisch die volle Dröhnung. Davon profitiert wieder einmal die inoffizielle Königin der Weihnachtszeit, Mariah Carey. Ihr Mega-Hit von 1994 ist bereits Ende November in die Single-Charts eingestiegen. Auch er so früh wie nie zuvor.
Wer Pflege in einem Krankenhaus, Seniorenheim oder ambulanten Dienst leistet, hat in diesem Jahr enorm viel auszuhalten. Nicht nur den gewohnten Personalmangel und damit verbundenen Stress, die bescheidene Bezahlung und wachsende Bürokratie, sondern dazu noch höhere Anforderungen an die Pflege von Covid-19-Patientinnen und die Angst vor Ansteckung. Die Diakonie Deutschland wollte wissen, wie stark die Pandemieumstände ihre Mitarbeitenden belastet und hat in ganz Deutschland mehr als 1700 von ihnen befragt. Matthias Bertsch fasst die Ergebnisse zusammen.
Für das Altenheim Abendfrieden in Niski in der Nähe von Görlitz war Corona eine Katastrophe. Das machte Angela Noack bei der Vorstellung der Studie deutlich. Die Pflegedienstleiterin beschrieb, wie sich im Frühjahr große Teile von Belegschaft und Bewohnern mit dem Virus infizierten und innerhalb kurzer Zeit fast 30 Bewohner starben. Doch auch für die Überlebenden war die Situation schwer zu ertragen, durch das Besuchsverbot und die vorgeschriebene Schutzkleidung der Pflegekräfte.
Es waren ja sowieso nur noch die Mitarbeiter da, keine anderen Besucher. Und dann kommen die da total vermummt. Ganz vielen hat das Angst gemacht. Nähe war überhaupt nicht möglich. Wenn man jemand die Hand hält mit einem Gummihandschuh, dann ist das natürlich nicht das Gleiche wie Körperkontakt. Die Gesichter wurden nicht erkannt. Wer steht denn da am Bett? Ist das ein Fremder? Ist das ein Bekannter? Man versteht die Mitarbeiter natürlich schlecht durch die Masken. Es war absolut traurig.
Angesichts solcher Schilderungen ist es schwierig, dem grundsätzlich optimistischen Tenor der Studie zu folgen. Denn Situationen wie im Altenheim Abendfrieden seien die Ausnahme, habe die Befragung der 1500 Mitarbeitenden der Diakonie ergeben, erklärt Diakoniepräsident Ulrich Lilje.
Wir haben großes Glück gehabt. 80% der Einrichtungen sagen, bei uns ist nichts passiert, wir sind gut durchgekommen. Und das ist nur mit der großen Umsicht und wirklich dem überhaupt nicht zu überschätzenden Engagement der Mitarbeitenden und der Leitung zu danken, dass wir in dieser Situation keine schlimmeren Entwicklungen hatten.
Die meisten der Befragten gaben an, dass ihre Angst, Heimbewohner zu infizieren, wesentlich größer war als ihre Sorge, sich selbst mit dem Virus anzustecken. Die wichtigste Motivation für die Arbeit, die viele als sehr belastend erlebt haben, sei dabei der Zusammenhalt im Personal gewesen. Das Klatschen auf den Balkonen und die lobenden Worte seitens der Politik haben bei vielen dagegen einen schalen Beigeschmack hinterlassen. Viel wichtiger ist für die Pflegekräfte, dass der Personalschlüssel in den Heimen endlich verbessert wird. Das aber wird auf die Schnelle nicht passieren. Und so blickt Ulrich Lilje mit Sorge auf die derzeitige zweite Welle der Pandemie. Zum einen arbeiteten viele Pflegekräfte schon jetzt am Rande der Erschöpfung. Und zum anderen müsse man aufpassen, dass sich Situationen wie im Altersheim Abendfrieden nicht wiederholen. Um erneute Besuchsverbote von Familienangehörigen zu verhindern, sei der massive Einsatz von Corona-Schnelltests notwendig.
Wir brauchen dringend mehr Tests in der Fläche und wir brauchen mehr Leute, die mit den Tests umgehen können. Da reden wir schon über Hunderttausende und Millionen von Tests. Die werden entscheidend sein, dass wir gerade auch an Weihnachten hoffentlich so viele Besuche wie möglich haben können in unseren Häusern. Ohne die wird es schwierig, weil auf der anderen Seite natürlich der Schutz und die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner abzuwägen ist.
Und ohne Abwägung wird es nicht gehen, so der Diakoniepräsident. Denn weder die totale Isolation der Heimbewohner könne die Lösung sein, noch der sorglose Verzicht auf Sicherheitsmaßnahmen mit tödlichen Folgen für die alten Menschen.
Kein Weihnachtsmarkt, keine Advents- und keine Weihnachtsfeier. In diesem Jahr fällt die Vorweihnachtszeit vergleichsweise nüchtern aus. Wer nicht in die Kirche geht, für den oder die bleiben von der heimeligen Adventszeit nur noch Weihnachtsplätzchen und Schmuck übrig. Doch Kerzen und beleuchtete Sterne sind mehr als Deko. Sie geben warmes Licht in der Dunkelheit und das ist durchaus symbolisch zu verstehen. Einen besonderen Platz in der breiten Angebotspalette nehmen die Herrnhuter Sterne ein. Warum, weiß Michael Hollenbach.
Der Stern boomt. Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts hat sich der Umsatz der Herrnhuter Sterne mehr als verdoppelt. Ein Geheimnis des Erfolges ist die ungewöhnliche Konstruktion.
Jeder Stern hat immer 17 viereckige und 8 dreieckige Zacken.
Entwickelt wurde der Stern mit den 25 Zacken im Mathematikunterricht. Mitte des 18. Jahrhunderts in der Schule der Herrnhuter Brüdergemeinde in der Oberlausitz.
Damals hat man in der 7. Klasse die Geometrie von dreidimensionalen Körpern behandelt und dadurch ist man eben auch auf den Grundkörper des Herrnhuter Sterns gekommen.
Erläutert Marie-Luise Kellner, die regelmäßig Besucherinnen und Besucher durch die Manufaktur führt.
Dieser wurde dann ausgeformt von den Kindern und man hatte die Idee, den Körper zu beleuchten und ist so zu einem beleuchteten Stern gekommen, eben der Stern von Bethlehem.
Vor rund 200 Jahren wurde der Stern zum ersten Mal in Herrnhut aufgehängt. Zunächst nur in den Farben Rot und Weiß.
Also Rot für das Blut Jesus Christus, was er für die Menschheit vergossen hat, und eben Weiß für die Reinheit.
Ende des 19. Jahrhunderts begann dann die Manufaktur in Herrnhut, die Papiersterne zu verschicken, unter anderem in die Missionsgebiete als Adventsgruß aus der Heimat. Etwas ins Stocken geriet die Produktion zu DDR-Zeiten. 1956 wurde aus dem kirchlichen ein volkseigener Betrieb.
Es wurden auch mal Lampenschirme hergestellt und auch mal zwischendurch quasi Vogelkäfige zu DDR-Zeiten, als das Unternehmen ein volkseigener Betrieb war.
Heute werden rund die Hälfte der Sterne maschinell aus Kunststoff gefertigt. Doch die kleinen Papiersterne sind noch immer filigrane Handarbeit. Das Sortiment hat sich erweitert. Nicht nur Weiß und Rot, heute sind fast alle Farben erhältlich. Der kleinste Stern hat einen Durchmesser von 13 cm und Sonderanfertigungen, die 2,5 Meter messen, hängen heute unter anderem im Bundeskanzleramt. Die Stuttgarter Prälatin Gabriele Arnold weist auf die Symbolkraft des Lichtes hin. Als ein Symbol für Hoffnung, gerade während der Pandemie.
Also wenn wir als Christen, als Einzelne zu Hause Lichter anzünden, dann erinnern wir uns auch irgendwie daran, dass Gott versprochen hat, bei uns zu sein und dass es gut wird am Ende und nicht das Böse triumphiert.
Und der Herrnhuter Stern verbindet das Licht mit dem Stern von Bethlehem. Ein Stern, der früher oft nur in den Kirchen hing, heute aber auch in vielen Häusern.
Dieser Stern erinnert natürlich auch an die Sterne über der Krippe, also wo ja erzählt wird, dass es in der Nacht die Engel kamen. Und ich glaube, das alles schwingt unbewusst auch mit, dass Menschen sich jetzt dieses Hoffnungssymbol in ihre Häuser holen.
Mittlerweile werden jährlich rund 800.000 Herrnhuter Sterne verkauft. Auch sehr zur Freude der evangelischen Brüdergemeine, die heute noch Eigentümerin der Sterne GmbH ist.
Im Iran setzt sich Nasrin Sotoudeh für die Menschenrechte ein und muss dafür im Gefängnis sitzen. In den USA kämpft Bürgerrechtsanwalt Brian Stevenson gegen Rassismus im Strafrecht und in Belarus engagiert sich Aliyev Bialyatsky für die Demokratie. Das sind drei von vier Menschen, die diese Woche den Right Livelihood Award erhalten haben, der auch als alternativer Nobelpreis bezeichnet wird. Die vierte, Preisträgerin Lottie Cunningham versucht, die indigenen Miskito in Nicaragua vor Enteignungen zu schützen. Anne Demmer stellt sie vor.
Así es como las ráfagas de viento han hecho sentir aquí en Puerto Cabezas el poder del huracán Iota.
Von dem indigenen Volk Miskito, für deren Rechte sich Lottie Cunningham Wran einsetzt, ist wohl eher selten weltweit in den Schlagzeilen zu lesen. Doch vor wenigen Wochen wüteten über der Küstenregion Nicaraguas die Wirbelstürme Eta und Iota und erregten damit Aufmerksamkeit. Die Folgen seien katastrophal, berichtet die Rechtsanwältin. Innerhalb von nur 10 Tagen haben die beiden Tropenstürme fast alles verwüstet. In der Stadt, in der ich normalerweise lebe, sind 95% der Häuser zerstört. Die Natur rächt sich. Trotzdem vergibt der Staat in Nicaragua weiterhin Konzessionen an Unternehmen für Minen, die Raubbau mit der Natur, mit unseren Wäldern betreiben, den Anbau von Monokulturen fördern. Seit rund 20 Jahren setzt sich Lottie Cunningham für die Miskito-Gemeinschaft, einem indigenen Volk, ein, dem sie selbst auch angehört. Die 61-Jährige wollte ursprünglich Krankenschwester werden, entschied sich später aber dann für das Jurastudium. Sie wurde Rechtsanwältin und gründete das Zentrum für Gerechtigkeit und Menschenrechte der Atlantikküste in Nicaragua. In der Corona-Krise und nach den Wirbelstürmen ist ihr Engagement einmal mehr gefragt. Wir als zivilgesellschaftliche Organisation versuchen zu helfen, aber uns fehlt natürlich das Budget. Es sind einfach zu viele Menschen, die jetzt Hilfe brauchen. In so einer katastrophalen Situation müssen wir die Menschen schnell unterstützen und ihnen die notwendigsten Dinge bereitstellen, Nahrungsmittel, Wasser. Der Staat selbst übernehme keine Verantwortung, im Gegenteil. Die Regierung von Daniel Ortega hat sich nie um die Belange der indigenen Gemeinden gekümmert. Vor diesen Naturkatastrophen gab es bereits gewaltsame Konflikte um ihr Land. Die Region ist reich an natürlichen Ressourcen, die das Interesse von Unternehmen aus aller Welt wecken. Die Regierung in Nicaragua hat die indigenen und afrikanischstämmigen Gemeinschaften immer wieder versucht zu enteignen, um die Ausbeutung der Bodenschätze voranzutreiben, obwohl die Verfassung den Schutz ihres Landes garantiert. Die Folge? Viele Menschen wurden vertrieben, ihr Land geplündert. Lottie Cunningham gilt weltweit als Vorbild. Sie verteidigt immer wieder erfolgreich die Rechte der indigenen Gemeinden und hat Strategien entwickelt, die auf der ganzen Welt angewendet werden, um sich gegen Enteignungen zu wehren. Die Jury musste nicht lange bei der Vergabe des alternativen Nobelpreises überlegen, erklärt der chilenische Ökologe Juan Pablo Orrego Silva, einer der Juroren.
El territorio.
Sie verteidigt das Land ihres Volkes und der afrikanischstämmigen Gemeinschaften und setzt sich zugleich für die Umwelt- und ökologische Standards ein. Sie ist eine fantastische Person, eine außergewöhnliche Frau, Aktivistin, Indirena.
Sie träumten von mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die Darstellenden des Weihnachtsmusicals, das im Karlsruher DM-Stadion stattfinden sollte. Doch dann machte ihnen das Virus einen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand haben die Veranstaltenden aber einen neuen Plan geschmiedet und ihr Musical einfach aufgezeichnet, als Online-Überraschung an Heiligabend, im Rahmen eines Adventskalenders, der reißenden Absatz fand und der Erlös geht an Karlsruher Hilfs. Projekte. Markus Bender berichtet.
Wir starten in 3, 2, 1, Film ab.
Rund 40 Darsteller laufen gemeinsam auf eine Krippe zu. Jeder in seiner eigenen Rolle, als Soldat, DDR-Bürger oder Musiker. Denn christliche Motive mischen sich bei dem Musical mit Zeitgeschichte. Die Szene ist einer der emotionalsten der Show, sagt Darsteller Paulus Detmar.
Ich finde es sehr emotional, weil normalerweise ist hier immer so viel Trubel. Und das ist so eine von den Szenen, wo die ganze Halle einfach von selber ruhig wird, ohne dass es irgendjemand sagen muss.
Okay, vielen Dank Dario, vielen Dank Simon, vielen Dank allen Darstellern.
Am Heiligen Abend soll die Aufzeichnung im Internet ausgestrahlt werden. Für viele Kirchengemeinden eine Ergänzung zum Gottesdienst in Corona-Zeiten. Über 700 Kirchen unterstützen deshalb das Projekt, machen es bekannt und thematisieren es in ihren Gottesdiensten, sagt Projektleiter Michael Hoffmann.
Ich glaube und ich wünsche mir, dass vielleicht an Weihnachten jetzt Menschen aufgrund von Corona nicht mehr so viel Besuch haben, vielleicht einsam und alleine zu Hause sind. Und dass wir mit dieser Produktion Hoffnung und Freude und auch Weihnachten in die Wohnzimmer hineinbringen können. Und ich glaube, dass es eben eine Antwort ist auf die Frage, die sich viele stellen. und dass daher auch dieser große Anklang kommt.
Im Jahr 2014 gab es das Projekt zum ersten Mal, mit wachsendem Erfolg und nun mit prominenter Unterstützung. Samuel Koch, die Influencerin Lisa Mantler oder der Bischof von Passau machen mit. Das Projekt ist ökumenisch ausgerichtet, sagt der evangelische Stadtdekan von Karlsruhe, Thomas Schaller.
Wir freuen uns darüber, dass wir hier gemeinsam, also ökumenisch unterwegs sind. Viele Ehrenamtliche aus allen Kirchen machen hier mit und das Weihnachten ist ein Fest, das der ganzen Welt gehört. Das gehört keiner Konfession alleine. Insofern ist es auch angemessen und gut, dass wir das in ökumenischer Weite miteinander feiern.
Der Reinerlös aus den Spenden, die durch die Musical-Ausstrahlung generiert werden, fließen in Kinderhilfsprojekte in Karlsruhe, wie zum Beispiel zur Kinder- und Jugendarche. Sie unterstützt Kinder in emotionaler und finanzieller Not. Beim letzten Mal waren das rund 300.000 Euro. Dass die Show jetzt ganz Deutschland erreichen soll, damit hätte Michael Hoffmann nicht gerechnet.
Also wir sind überwältigt, wir sind überrascht und wir spüren auch, dass durch dieses Corona-Jahr auch viele Türen aufgegangen sind, die normalerweise nicht so einfach aufgehen. Also wir, glaube ich, haben noch gar nicht richtig verarbeitet, was da jetzt alles passiert ist.
Zahlreiche Darsteller tanzen, singen und eine Band macht Musik. Die Kulisse wechselt während der Produktion nahezu stündlich. Mal in ein Schlachtfeld, mal in eine Felsenlandschaft oder in das Brandenburger Tor. Die Weihnachtsgeschichte wollen die Macher so an gegenwärtigen Beispielen erfahrbar machen. Weihnachten soll so besinnlich, aber auch mitreißend neu erlebbar werden.
Wir glauben in der Liebe und können das Wunder von Weihnachten heute noch erleben. Egal wie es scheint, du bist nicht alleine, glaub mir, die Hoffnung ist wahr.
Am 24.12. können Sie das Weihnachtsmusical online erleben. Nähere Informationen finden Sie unter swr.de/karlsruhe. Ein Jahr Frankfurt am Main ist wie an Covid-19 zu erkranken. Dieser Vergleich klingt erstmal ziemlich absurd, aber der, der ihn ausgesprochen hat, sagt das nicht zum Jux. Schließlich ist er Papst Franziskus, von dem alle Welt Ernsthaftigkeit erwartet. Nachzulesen ist der Spruch in seinem neuen Buch, es heißt »Wage zu träumen mit Zuversicht aus der Krise«. Hans-Michael Ehl aus unserer SWR-Redaktion Religion und Gesellschaft hat es gelesen. Was meint Franziskus denn mit diesem schrägen Vergleich?
Er vergleicht in diesem Buch die Corona-Krise mit persönlichen Krisen, also Krankheit, Einsamkeit, auch wirtschaftliche Krisen. Und als Beispiel nimmt er drei Situationen aus seinem eigenen Leben. Und da spielt eben dieses Studienjahr in den 80er Jahren in Frankfurt eine Rolle, wo er sich sehr einsam gefühlt hat, wo er auf dem Friedhof spazieren gegangen ist und den Flugzeugen nachgeschaut hat, mit sehr viel Heimweh im Herzen, also tief erlebte Einsamkeit. Oder auch eine Krise in den 50er Jahren, wo er mit 21 schwer an einer Lungenentzündung erkrankt ist. Da musste er beatmet werden. Er war sehr einsam. Die Frage war, ob er überhaupt überlebt. Und noch eine Versetzungsgeschichte, wo er sich eben auch entwurzelt, isoliert gefühlt hat. Und das versucht er eben zu vergleichen mit dem, was Menschen in der Corona-Krise im Augenblick mitmachen.
Das hört sich ja nach einer sehr persönlichen Erzählung des Papstes an. Zieht sich das durch das ganze Buch durch?
Also es gibt immer wieder solche persönlichen Hinweise aus seiner Biografie, aber prinzipiell geht es mehr um soziale Themen wie Armut, Ungleichheit, wie müssen wir mit der Situation jetzt umgehen, auch um Umweltthemen, die er beschreibt, aber auf der anderen Seite auch kircheninterner, der Umgang mit Kritikern, seine Amtszeit, Kämpfe gegen ihn im Vatikan, aber auch sonst verbohrte Kritiker, von denen er schreibt, vor allem von konservativer Seite. Er schreibt zum Beispiel, Tradition ist kein Museum, wahre Religion ist kein Gefrierschrank, die Lehre, die christliche Lehre ist nicht statisch. Aber er spricht auch davon, dass mehr Frauen in der Kirche aktiv sein sollen und in Positionen kommen sollen, wo sie auch entscheiden können. Das alles, finde ich, ist sehr lesbar. Es sind keine tiefgreifenden theologischen Einsichten, mehr so alltägliche Erfahrungen. Aber grundsätzlich geht es dem Papst darum, mal zu überlegen, was lernen wir eigentlich aus dieser Krise?
Nämlich was? Welche Lehren sollen wir denn seiner Meinung nach aus der Pandemie-Erfahrung ziehen?
Ihm ist vor allen Dingen wichtig zu sagen, es darf nicht so sein, dass wir sagen, wir gehen wieder nach der Krise zurück dahin, wo wir vorher waren. Wir können nicht zu den falschen Sicherheiten der politischen, ökonomischen Systeme von vor der Krise zurückkehren, schreibt er, sei eine Neubesinnung notwendig. Und das buchstabiert er so ein bisschen durch in zwei Themenbereichen, vor allen Dingen Umwelt und Klima und auf der anderen Seite Gerechtigkeit und Solidarität. Die Armen, die Ränder müssen der Orientierungspunkt sein für die Zukunft nach der Krise. Aber ganz wichtig ist ihm eben zu sagen, bitte, bitte, bitte nicht dahin zurück, wo wir vorher waren, sondern es muss neu gestaltet werden.
Macht er denn auch konkrete Vorschläge, wie das passieren soll? Denn mit bloßen Appellen kann man ja wenig anfangen, selbst wenn sie vom Papst kommen.
Das ist so ein bisschen eine kleine Schwäche des Buches, dass er natürlich keine konkreten Punkte angibt. Also er hat jetzt keinen Plan, wie das konkret passieren soll, was da konkret am Ende stehen soll. Er appelliert tatsächlich mehr an Christinnen und Christen, Menschen guten Willens, da mitzumachen und dafür zu sorgen, dass dieser Perspektivwechsel nach der Krise tatsächlich stattfindet. Dass eben die Leute aus ihrer Gleichgültigkeit rauskommen und merken, wir sind ja irgendwie zusammen von dieser Krise betroffen und jetzt müssen wir auch sehen, dass wir diesen Zusammenhalt behalten, auch über die Krise hinaus. Die konkreten Rezepte überlässt er dann Gruppen, die sich sowieso schon in Umweltfragen oder sozial engagieren. Aber er ruft eben Leute auf, da mitzumachen, sich zu engagieren. Insofern sind das vor allem Appelle. Aber wegen der persönlichen Erzählung, finde ich, ist das Buch durchaus lesenswert.
Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen, schon gar nicht in der Pandemie. Das hört man gerade überall. Doch wenn man sieht, wie sich einzelne Länder riesige Impfstoffmengen sichern, während andere sich das schlicht nicht leisten können, kommen Zweifel auf, wie ernst solche Sprüche gemeint sind. Letztendlich kommt es auf die Taten an. Die versucht eine internationale Initiative mit Namen COVAX zu organisieren. Sie setzt sich für eine weltweit gerechte Verteilung der Corona-Impfstoffe zu fairen Preisen ein und bekommt Unterstützung unter anderem von Deutschland und der EU. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
BioNTech, Pfizer oder AstraZeneca. Die Hoffnung hat viele Namen auch in Europa. Die EU-Kommission hat inzwischen 6 Kaufverträge mit internationalen Pharmakonzernen vereinbart und der Europäischen Union damit den Zugriff auf 1,2 Milliarden Dosen vielversprechender Impfstoffe gesichert. Weitere Abkommen sind in Arbeit.
Die Ausbreitung der Pandemie kann mit Einschränkungen des sozialen Lebens höchstens gebremst werden. Eine dauerhafte Lösung der Corona-Krise ist nur mit sicheren und wirksamen Impfstoffen möglich,
sagt Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und um diese Pandemie zu überwinden, muss die Welt zusammenarbeiten, müssen die reichen Länder den Armen helfen, weil das Virus keine Grenzen kennt. Das Team Europa unterstützt deshalb die COVAX-Initiative mit 800 Millionen Euro. Das Geld ist gut angelegt, denn die EU handelt hier auch im eigenen Interesse, sagt der FDP-Europa-Abgeordnete und Mediziner Andreas Glück.
Die Bekämpfung einer Pandemie ist wie eine Kette, nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Und deshalb ist es keine Selbstlosigkeit, wenn wir uns als Deutschland und als Europäische Union überlegen, wie eine effiziente und gerechte Verteilung von Impfdosen erfolgen kann.
Jutta Paulus ist die Gesundheitsexpertin der Grünen im Europaparlament. Sie sieht auch die Pharmakonzerne in der Pflicht, sich in dieser globalen Ausnahmesituation mit der Gesellschaft solidarisch zu zeigen.
Die Hersteller haben teilweise sehr substanzielle Förderungen und Zuschüsse erhalten für die Entwicklung von Impfstoffen oder Medikamenten. Und das kam aus Steuermitteln. Ich finde, diese Unterstützung sollte mit einer Gegenleistung einhergehen. Entweder stellen die Hersteller ein Kontingent kostengünstiger Impfdosen für ärmere Länder bereit, oder sie bieten Lizenzen für die Eigenproduktion an.
Dass die Bundesregierung große Mengen Impfstoffe bestellt und gleichzeitig eine weltweit faire Verteilung anmahnt, ist für den CDU-Politiker Peter Liese kein Widerspruch. Er hält es wegen der unterschiedlichen Gesundheitssysteme für unrealistisch, dass die Impfungen etwa in Deutschland oder Frankreich und den afrikanischen Ländern zeitgleich beginnen. Allerdings sollten alle die nötigen Medikamente bekommen, und zwar so schnell wie möglich.
Ich glaube, auch ich könnte es als deutscher Abgeordneter nicht erklären, wenn es heißt, es können jetzt gefährdete Gruppen in Deutschland nicht geimpft werden, weil wir ganz viel Impfstoff in andere Länder schicken. Ich glaube, da muss man einen guten Ausgleich finden. Wenn alles klappt, dann haben wir schon nächstes Jahr zu viel Impfstoff. Und dann ist es sehr gut, wenn wir diesen zum Beispiel den Staaten auf dem westlichen Balkan oder in Afrika so schnell wie möglich zur Verfügung stellen können.
Dafür setzt sich auch die EU-Kommission ein. Präsidentin Ursula von der Leyen will die internationale Initiative COVAX jedenfalls weiter unterstützen.
The aim
Das Ziel ist es, der Welt dabei zu helfen, diese Pandemie zu beenden. Wir stecken da alle zusammen drin.
Das Coronavirus macht vor keiner Grenze Halt. Deshalb reicht es nicht, den eigenen Leuten Impfungen anzubieten, sondern der gesamten Weltbevölkerung, sonst schwappt die Welle zurück. Um eine gerechte Impfstoffverteilung bemüht sich die internationale Initiative COVAX, die unter anderem von Deutschland und der EU Geld dafür bekommt. Dr. Julia Intorn leitet das Zentrum für Gesundheitsethik an der Evangelischen Akademie Loccum und ist auch Mitglied in der Ethikkommission der Bundesärztekammer. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, reichen die von der EU zugesagten 800 Millionen Euro für COVAX, um die Menschen in ärmeren Ländern genauso gut vor dem Virus zu schützen wie uns selbst?
Das klingt sehr viel, das ist auch viel, muss man erstmal sagen. Und ein wesentlicher Beitrag wird natürlich nicht ausreichen, um die gesamte Weltbevölkerung mit Impfstoff zu versorgen. Aber es ist eben ein Baustein unter vielen. Die Firmen können durch entsprechende Preisreduktionen ebenfalls das dazu beitragen. Und auch aus den Ländern selbst wird es natürlich einen Beitrag geben. Und in der Kombination ist es ein wichtiger erster Schritt.
Ein erster Schritt. Es ist aber zu hören, dass die Initiative mindestens noch mal so viel Geld bräuchte, wie sie schon gesammelt hat, um den Impfstoff an alle ärmeren Länder günstig abgeben zu können. Wir müssen kurz unterbrechen. Achtung, Autofahrer, auf der B31 in Freiburg zwischen Haslach und Tiengen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie besonders vorsichtig und überholen Sie nicht auf der B31 in Freiburg zwischen Haslach und Tiengen. Ein Falschfahrer, fahren Sie in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Ist vor diesem Hintergrund das deutsche und europäische Engagement nicht etwas halbherzig?
Das ist immer die Frage, was man unter Gerechtigkeit verstehen will und was für Maßstäbe man hier anlegt.
Welche würden Sie denn anlegen?
Mein wesentliches Kriterium wäre da, die Pandemie international möglichst schnell in den Griff zu bekommen und das entsprechend voranzutreiben. Und das sind dann keine abstrakten Gerechtigkeitsüberlegungen, die da eine Rolle spielen, sondern auch Fragen, wie sich das Virus international im Moment verbreitet und welche Modelle das am besten abbilden können.
Ich will es mal ganz konkret machen. Wenn man es jetzt ernst meint mit der Gerechtigkeit, müssten doch erstmal die Risikogruppen und medizinisches und pflegerisches Personal auch in Afrika und anderen Kontinenten durchgeimpft werden, bevor man in Deutschland dann die breite Bevölkerung impft, oder?
Also wir haben eigentlich immer drei Gruppen, also auch in der Empfehlung der STIKO zusammen mit dem Ethikrat und der Leopoldina sind drei Gruppen genannt. Also die Berufe der Daseinsversorgung sind die dritte Gruppe, die wir da nicht vergessen dürfen.
Das sind zum Beispiel?
Polizisten, Erzieherinnen. Wenn wir uns die Zahlen für Deutschland angucken, dann ist das eine riesige Gruppe. Das Robert-Koch-Institut schätzt, allein Menschen mit erhöhtem Risiko sind 30 Millionen. Das ist in Bezug auf die Gesamtbevölkerung eine riesige Gruppe. Und im internationalen Vergleich ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die demografische Verteilung ist, also die Altersgruppen in den Bevölkerungen. Von daher kann es dann auch sein, dass es gerechtfertigt ist, eine vergleichsweise alte Bevölkerung besser mit Impfstoff zu versorgen als eine vergleichsweise jüngere. Aber auch das müssten eben entsprechende Rechnungen zeigen, dass der Gesamtschutz der Bevölkerung und derer, die das Risiko haben, schwer zu erkranken, dadurch eben gleichermaßen gewährleistet ist. Aber sozusagen so ein Gießkannenprinzip ist nicht notwendigerweise wirklich eine gerechte Form der Verteilung.
Wer bestimmt denn eigentlich, wer zu einer Risikogruppe gehört? Also ich stelle es mir jetzt mal so vor, eine bestimmte Krankheit belastet den einen vielleicht viel mehr als die andere, die da widerstandsfähiger ist oder weniger anfällig durch die Krankheit.
Genau, also das ist auch alles auf der jetzt seit einem Jahr gewachsenen Datenbasis überhaupt eine erste Aussage nur möglich. Die Risikogruppen sind die, die eben ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Und das ist auch alles, was wir eben wissen. Und da ändern sich auch Grundannahmen, also beispielsweise, welche Rolle Vorerkrankungen wie Asthma spielen und wie schwerwiegend eine Diabeteserkrankung ist als Risikofaktor.
Viele Impfstoffhersteller prüfen ja ihre Impfstoffe mit Hilfe von Probanden aus Südamerika, Afrika und anderen ärmeren Ländern. Von dort ist dann auch oft der Vorwurf zu hören, wir sind jetzt die Versuchskaninchen, aber am Ende haben wir womöglich doch nicht die gleiche Versorgung wie die reichen Länder. Wie kann man das ausschließen?
Man kann diese Sachen nie ausschließen. Es gibt keinen politischen Hebel, um das auszuschließen. In diesen Ländern werden weiter Studien laufen und da muss eben geprüft werden, dass da keine Placebo-Studien mehr laufen. Andere Mittel sind einfach Verteilungskriterien, die international ausgehandelt werden müssen und wo die COVAX-Initiative eine Möglichkeit ist. International werden da durchaus eben Kriterien diskutiert, wie diese Partizipation an Studien eingerechnet werden kann in Verteilungsschlüssel.
Tödliche Jagd auf Menschen in der Fußgängerzone. Was der Amokfahrer in Trier vergangenen Dienstag getan hat, ist kaum zu begreifen. Willkürlich hat er Menschen getötet und schwer verletzt. Viele Trierer sind immer noch im Schockzustand, von den Angehörigen der Opfer ganz zu schweigen. Auch meinen Kollegen Ludger Peters, der als Reporter zum Tatort musste, lässt das Geschehene nicht los. Er beschreibt, was ihn umtreibt.
Wir sehen solche Bilder im Fernsehen ganz oft und denken, das kann bei uns nicht passieren. Jetzt ist es hier, bei uns in Trier. Das sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe kurz nach der schrecklichen Amokfahrt. Hier bei uns, im beschaulichen Trier, nicht in Paris oder Berlin. Anschläge, deren Bilder wir im Fernsehen gesehen haben, die uns nahe gingen, die uns trauern ließen, aber weit weg waren. Eine Stadt steht unter Schock. Das mag eine Plattitüde sein, die von Journalisten gerne bemüht wird. Nach der Amokfahrt müssen wir hier in Trier feststellen, da ist was dran. Wir Trierer sind geschockt. Natürlich die vielen Angehörigen der Opfer. Worte können ihren Zustand kaum beschreiben. Dann die, die zum Glück unverletzt blieben, aber die schlimme Tat miterleben mussten. Hunderte waren in der Fußgängerzone unterwegs und haben gesehen, wie der Fahrer über eine lange Strecke wahllos Menschen überfuhr, sind selber im letzten Moment ausgewichen. Die Rettungskräfte, erfahrene Männer und Frauen, doch um das Leben eines 9 Wochen alten Babys zu kämpfen, das sind schlimme Momente. Auch sie sind verletzt, seelisch. Diese Bilder werden so schnell nicht aus den Köpfen der Augenzeugen weichen. Und je mehr über die Opfer bekannt wird, merken viele in Trier, ja, die Stadt ist klein, jeder kennt hier fast jeden. Das geht mir, der an dem Tag als Reporter zu funktionieren hatte, ganz genauso. Da ist die Frau, die gerade mal 200 Meter von mir entfernt wohnte. Sie hat es nicht überlebt. Da ist eine gute Freundin, die der Amokfahrer um wenige Zentimeter verfehlte, der Junge aus der Nachbarschaft, dem das Auto über den Fuß rollte. Und da ist die schwer verletzte Frau, in deren starre Augen ich blickte, als ich am Tatort eintraf, um meinen Job zu machen. Da lebte sie noch. Jetzt stehen Kerzen an der Stelle, an der sie am Dienstag starb. So wie mir geht es jetzt vielen Trierern. Wir sind schockiert, traurig und entsetzt, so wie unser Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Den Tränen nahe gibt er tapfer Interviews, findet Worte, die alle berühren. Trier trauert, Trier leidet, aber Trier resigniert nicht. Er hat recht, und ich erinnere mich dabei an die Worte einer Betreuerin zu einer Frau, die dem Amokfahrer haarscharf entging, danach traumatisiert war, nur noch ein Häufchen Elend. Sie müsse für sich jetzt das Gute erkennen, sagte die Betreuerin. Sie haben überlebt. Auch darum geht es jetzt.
Es war ein Moment der Demut, ein einfaches Niederknien, doch diese Geste brannte sich ins kollektive Gedächtnis ein. Als Bundeskanzler Willy Brandt am 7. Dezember 1970 vor dem Ehrenmal für die Toten des Warschauer Ghettos auf die Knie fiel, verstand jeder, dass er ohne Worte um Vergebung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg bat. Eine Bitte, auf die manche Polinnen und Polen misstrauisch reagierten und die auch in Deutschland zum Teil noch auf Ablehnung stieß. Trotzdem hat sie einen Versöhnungsprozess in Gang gesetzt, der nicht mehr aufzuhalten war. Jan Palokat beginnt seinen Rückblick mit einem Radiobericht vom Tag des Kniefalls.
Der Kanzler rückt jetzt die schwarz-rot-goldene Schleife an dem Kranz zurecht. Er ist niedergekniet. Selten habe ich eindrucksvoller gesehen, dass ein Deutscher die Verantwortung für diese unermesslichen Verbrechen auf sich nimmt.
Zeitzeugen war klar, dass etwas Besonderes vor sich ging, als Bundeskanzler Willy Brandt niederkniete vor dem Mahnmal der Ghettohelden, gewidmet den letzten Bewohnern dieser von Deutschen mitten in Warschau errichteten Hölle auf Erden.
Ich konnte dann letztlich nicht anderes tun, als ein Zeichen zu setzen, ich bitte für mein Volk um Verzeihung, bete auch darum, dass man uns verzeihen möge.
So Brandt in einer ZDF-Dokumentation. Die Wucht seiner Geste rührte auch daher, dass das Bewusstsein der Schuld unter den Deutschen damals noch nicht sehr ausgeprägt war. Es war das erste Mal, dass sich ein hoher deutscher Repräsentant ihr so unübersehbar stellte.
Und plötzlich wurde es still.
kein Wort zu hören.
Egon Bahr, Brandts enger Mitarbeiter.
Ich habe das Bild erst gesehen, als es in den Zeitungen stand und um die Welt gegangen war.
Bahr war auch Architekt der Brandtschen Ostpolitik, deren Verlängerung ins Emotionale der Kniefall war. Der Kanzler besuchte mit Polen ein Land, mit dem die Bundesrepublik noch keine diplomatischen Beziehungen pflegte. Brandt aber hatte als Westberliner Bürgermeister den Mauerbau erlebt, hilflos, trotz der Westalliierten an der Seite. Hier lag wohl die Geburtsstunde der Idee, die Froststarre des Kalten Krieges selbst etwas aufzubrechen und das Gespräch etwa auch mit der DDR zu suchen, um Wandel durch Annäherung zu erreichen. Der Preis dafür war immens. Er bedeutete die de facto Anerkennung der polnischen Westgrenze und damit die Aufgabe des alten deutschen Ostens, verlorene Heimat von Millionen. In Meinungsumfragen fand eine knappe Mehrheit die Geste verfehlt. Doch zwei Jahre später wird die Regierung Brandt bestätigt, die SPD erzielt das beste Ergebnis ihrer Geschichte. In Polen wiederum bleibt der Kniefall lange unter Verschluss. Den Kommunisten ist er nicht geheuer. Sie feiern den Warschauer Vertrag als erfolgreiche Einhegung Deutschlands, aber von Versöhnung wollen sie nicht gleich sprechen. Erst nach der Wende wird das Bild vom Kniefall in einem polnischen Schulbuch gedruckt. Im Jahr 2000, inmitten der polnischen Europaeuphorie, wird gar eine Bronzetafel des Kniefalls unweit des Ghetto-Mahnmals enthüllt. Und heute? Der böse Deutsche geistert durch die Rhetorik der Peace-Regierung. Gerade will er mal wieder über Brüssel Polen rekolonialisieren. Und vielleicht ist die vielbeschworene deutsch-polnische Versöhnung erst dann komplett, wenn nicht nur das Bewusstsein der Schuld in Deutschland weit verbreitet ist, sondern auch ebenso breit in Polen die Erkenntnis, dass die Deutschen heute doch ganz anders sind als ihre Groß- oder Urgroßväter.
Kurzarbeit, geschlossene Raststätten, kaum noch soziale Kontakte. Auch für Fernfahrerinnen und Fernfahrer ist die Corona-Pandemie hart. Eine Berufsgruppe, die wir kaum im Blick haben, die aber wesentlich dazu beiträgt, uns mit wichtigen Dingen zu versorgen. Dafür haben Ihnen gestern Betriebsseelsorger der Bistümer Speyer und Mainz gedankt. Und zwar mit einer Nikolaus-Überraschung an Raststätten in der Nähe von Worms. Sebastian Grom war für uns dabei.
Und wir haben Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht.
Für wen?
Für Sie, bitteschön.
Okay, danke.
Ein Apfel und ein Nikolaus.
Hans-Georg Ottloff-Bloß steuert einen Lastwagen nach dem anderen an. Ein kurzes Klopfen an den Fahrerkabinen und ein freundliches Hallo. Dann gibt der Seelsorger aus dem Bistum Mainz den Promifahrern einen Schokoladen-Nikolaus und einen Apfel.
Wir wollen einmal hier Nähe zeigen, indem wir mit den Kollegen ins Gespräch kommen über ihre Heimat, wo sie herkommen. Aber wir wollen auch auf die Missstände aufmerksam machen im Straßenverkehr bei uns, über die Lebensverhältnisse auf der Straße, an den Rastplätzen. Es gibt zu wenig Parkplätze, das Lohngefälle.
Die Lastwagenfahrer nehmen das kleine Nikolausgeschenk überglücklich entgegen. Die Freude, sie ist regelrecht greifbar an diesem Vormittag auf dem LKW-Parkplatz. Juri aus Polen wirkt mit seinen Tattoos und seinen gegelten schwarzen Haaren eigentlich wie ein harter Hund. Der Schoko-Nikolaus rührt ihn aber fast zu Tränen.
Das hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht. Das heute hier ist ein Feiertag für mich, dass ich ein Geschenk bekomme und Wertschätzung. Toll. Ich wünsche allen Menschen alles Gute, vor allem allen Lkw-Fahrern.
Ähnlich gerührt reagieren auch die anderen Fahrer. Alech aus Litauen zum Beispiel. Wie ein kleines Kind freut er sich über den Nikolaus und den kurzen Austausch.
Ich bin jetzt seit 6 Wochen unterwegs, aber an Weihnachten bin ich zum Glück zu Hause bei der Familie. So ist das kein Problem.
Besonders auffallend, auch die Fahrer, die mit dem christlichen Glauben oder dem heiligen Nikolaus nichts am Hut haben, strahlen. Das bisschen Nähe, so scheint es zumindest, tut einfach gut. Die Nähe tue nicht nur gut, sie sei auch bitter nötig, sagt Hans-Georg Ottloff-Bloß.
Die sind 4 Wochen, die sind 6 Wochen unterwegs, fernab von ihrer Familie. Einige haben erzählt, 40 Tage. Die werden über Weihnachten hier sein, auf den Rastplätzen. Und das unter Corona-Bedingungen. Die Raststätten haben zu. Die kochen zum Teil an ihren LKWs. Das sind schon erbärmliche Zustände.
Ändern kann er an den Zuständen nichts. Er kann nur darauf hinweisen, den Finger in die Wunde legen und für die Fahrer ein Seelsorger und Tröster sein.
Hier ist die Politik gefragt. Der Markt regelt eben das nicht, wie oft beschworen ist. Arbeit geht vor dem Kapital. Es ist eine der Grundregeln der katholischen Soziallehre. Und das zeigt uns eigentlich auch, Gott auf den Straßen zu finden. Deshalb bin ich hier auf dem Rastplatz und setze mich für Fernfahrer ein.
Er kümmert sich also um die, die momentan Hilfe und Zuspruch besonders gebrauchen können. So, wie es der heilige Nikolaus damals auch getan hat.
Und das war SWR1 Sonntagmorgen mit Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen zweiten Advent. Machen Sie es gut.